ERF Plus Wortgut.
Herzlich willkommen hier bei Wortgut. In dieser Sendung erwartet Sie der vorletzte Teil einer siebenteiligen Reihe, die uns durch die Passions- und Osterzeit begleitet. Was Jesus seinen Jüngern in den Tagen vor seiner Kreuzigung mitgeteilt hat, was er ihnen sozusagen als geistlichen Proviant mitgegeben hat für die schwere Zeit des Abschieds von ihm, das steht im Mittelpunkt dieser Sendereihe. Der Evangelist Johannes berichtet in seinem Evangelium sehr ausführlich darüber. Ja, ungefähr die Hälfte des Johannesevangeliums befasst sich mit den wenigen Tagen vor der Kreuzigung Jesu und mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Mehr darüber erfahren Sie jetzt in einer Bibelarbeit des Neutestamentlers Professor Hans-Joachim Eckstein. Schwerpunktmäßig geht es diesmal um den Hass, der Jesus und auch seinen Jüngern entgegenschlägt. Die Bibelarbeit wurde im Herbst 2021 auf der Langensteinbacher Höhe aufgezeichnet, einem christlichen Konferenzzentrum in der Nähe von Karlsruhe.
Der Abschied Jesu von seinen Jüngern beschäftigt uns nun schon einige Einheiten. Wir hatten den Abschluss Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet, angeschaut. Und wir gehen jetzt noch einmal zurück in die zweite Abschiedsrede Jesu selbst, in Kapitel 15, die Verse 18 bis 16, 4. Der Hass der Welt und die Verfolgung. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, so werden sie eures auch halten. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorbringen, um ihre Sünde zu entschuldigen. Wer mich, also Christus, hasst, der hasst auch meinen Vater. Hätte ich nicht die Werke getan unter ihnen, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und doch hassen sie mich und meinen Vater. Aber es muss das Wort erfüllt werden, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Grund. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr legt Zeugnis ab, denn ihr seid von Anfang an bei mir. Jetzt hat es doch so schön begonnen. Solche trostreichen Worte hat Christus gesprochen. Fürchtet euch nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Er hat so trostreich und verständnisvoll von seinem Weg gesprochen und sie auf ihren Weg vorbereitet. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme selbst in Gestalt des Geistes zu euch. Und jetzt dieses irritierende Thema von der Welt und von dem Hass. Warum muss Jesus zum Abschied ein so ernstes Thema ansprechen? Hass, Verfolgung, Ablehnung. Welt. Nun, es ist dieselbe Fürsorglichkeit und dieselbe Mütterlichkeit, die Jesus in seiner Abschiedsrede durchgehend beweist. Wenn auf Kinder etwas Unangenehmes zukommt, ist es ganz wesentlich, dass wir sie darauf vorbereiten. Und schon gar nicht, um den Widerstand abzukürzen, sie belügen. Ich werde nie vergessen, wie meine Mutter noch als fortgeschrittene Dame erzählte, wie sie das erste Mal eine Erfahrung mit dem Zahnarzt machte. Und ihr wisst, damals ging das beim Zahnarzt nur etwas anders zu, nicht? Da musste die Assistentin auf dem Fahrrad den Bohrer drehen und wenn die lahme Beine hatte, nicht, dann wurde das schmerzhaft, dann hatte der Bohrer keine Umdrehungen mehr, nicht? Und es gab nicht so schöne Narkose, da musste noch der Holzhammer helfen, nicht? Also die Zeiten waren vor 100 Jahren rauer als heute. Und das arme Mädchen bekam gesagt, es ist ganz toll bei dem Herrn Doktor und es ist ganz toll, du darfst da auf einem Thron sitzen und wunderbar und du wirst begeistert sein. Und die freute sich auf den Herrn Doktor und wurde dann da angeschnallt und hatte die Schmerzen ihrer Kindheit erlebt. Und sie war total schockiert. Warum? Erstens, weil es besonders weh tut, wenn es einen überrascht. Und zweitens, weil das Vertrauen eines Kindes gestört wird, wenn es belogen wird, nicht? Wenn die Eltern sagen, es passiert gar nichts und dann tut es weh. Es ist etwas ganz anderes, wenn man sagt, das ist jetzt hart und da müssen wir durch und das kann uns auch wehtun, aber danach wird es gut sein, dann gibt es eine Belohnung, dann unternehmen wir was zusammen. Ehrlichkeit ist das Wichtigste in Erziehung, aber wem sage ich das? Ihr seid in Wahrheit erzogen und habt eure Kinder nur in Wahrheit erzogen. Also nur ein Beispiel aus eurer eigenen Kinderstube, wie es sein soll. Es macht einen Unterschied, ob ich vorbereitet bin oder nicht. Und das ist so wesentlich bei der Abschiedsrede Jesu hier, auch bei der apokalyptischen, der Endzeitrede in Markus 13 und den Parallelen bei Lukas und Matthäus und vor allen Dingen auch dann im Buch der Offenbarung des Johannes. Warum solche schlimmen Szenen, warum solche aufschreckenden und beängstigenden Szenarien, die uns vor Augen gemalt werden? Nicht, um uns zu erschrecken. Schon gar nicht, um zu sagen, das muss aber jetzt alles genauso brutal dich persönlich treffen. Sondern im Gegenteil, wir sollen vorbereitet sein, wenn es kommt. Und so sagt auch Jesus zu diesem Thema wie zu manchen anderen zuvor, ihr versteht es jetzt noch nicht, aber ich sage es euch, bevor es kommt, dass wenn es kommt, ihr euch erinnert, ich habe es euch gesagt. Es ist ganz wesentlich, dass Jesus hier seine Jünger nicht auf eine heile Welt vorbereitet. Wir werden nicht auf eine heile Welt vorbereitet, sondern wir werden auf Schwierigkeiten eingestellt. Das, was euch erwartet, kann Widerstand und Ablehnung sein. Und meint nicht, dass aller Ärger, den ihr habt, an eurem Versagen liegt. Seid nicht irritiert, wenn ihr in bester Absicht Zeugnis gebt für mich, und die Menschen nicht begeistert reagieren und zum Glauben kommen, sondern euch ablehnen. Wenn sie schon mich gehasst haben, den Sohn Gottes, dann werden sie euch auch hassen. Natürlich gibt es Zeitgenossen unter uns Christenmenschen, da hat man den Eindruck, da ist es nicht der Skandal des Kreuzes, sondern es ist ihre Tollpatschigkeit, ihre Dickköpfigkeit, die bei anderen Menschen Ärger hervorruft. Also nicht jeder Christenmensch, der andere aufregt, kann sich schon mit der Verfolgungssituation trösten, nicht? Natürlich sind wir dafür verantwortlich, dass wir unser Bestes geben und nicht nur unsere Freunde lieben, sondern auch unsere Feinde. Aber selbst wenn du alles richtig machst, und wenn du dich so bemühst, mit allen Nachbarn im Frieden zu leben, um ein gutes Zeugnis zu sein, dich politisch, gesellschaftlich, kirchlich einbringst und meinst es ganz völlig gut, musst du damit rechnen, dass du nicht nur auf Begeisterung stößt und Glauben, sondern auch auf Ablehnung und Hass. Wenn schon Christus, der vollkommene Sohn Gottes, in eine Welt kam und ihm schlug Hass entgegen, wie soll es dann bei uns anders sein? Die wir ja noch unvollkommen sind als Menschen obendrauf. Nicht? Das heißt also, Christus war vollkommen und wurde gehasst wegen seiner Verkündigung von seinem himmlischen Vater, wegen der Liebe, die er von seinem Vater allen Menschen verkündigte. Wie viel mehr dann wir? Wir leben nicht in einer heilen Welt. Das will uns Christus sagen. Und das müssen wir uns heute bewusst machen, weil es wieder viele Frömmigkeitsformen gibt, die die Komplexität unseres Lebens, die Komplexität dieser Welt und auch die Differenziertheit unseres Glaubens abkürzen will und vereinfachen. Du musst nur glauben und alles wird gut. Du musst nur in bester Absicht und mit Gebet etwas tun und deine Welt ist heil. Ja, dass wir uns nach einer heilen Welt sehnen, das ist verständlich. Und das ist ja auch persönlich jedem zu wünschen. Wie schön wäre es, wir hätten eine glückliche Familie, wir wären gesund bis ins hohe Alter und wir dürften dann einfach, ich weiß nicht wann, jenseits von 100, abends mit einem Gebet ins Bett gehen und morgens im Himmel aufwachen und sagen, hups, das ging aber jetzt schnell. Nicht? Wie schön wäre das, wenn uns das allen vergönnt ist. Aber das ist nicht die Wirklichkeit, in der wir leben. Christus hat uns nicht Erfolg, Ungestörtheit, Unversehrtheit versprochen. Hier geht es um Verfolgung. Paulus muss ergänzen noch zur Verfolgung, dass auch in seiner korinthischen schwärmerischen Gemeinde dasselbe dann gesagt wurde von dem eigenen Leib und von der eigenen Kraft, die wir haben, der eigenen Weisheit, die wir haben, dass er sagt, nein, wir leben in einem irdenen Gefäß. Wir sind vergänglich, wir können krank werden. Wir haben nicht die Verheißung als Christen, dass wir unsterblich sind, sondern wir leben in einer unerlösten Welt und wir leben in einem vergänglichen Leib. Das ist diese Welt. Darauf sollen wir uns einstellen, darauf sollen wir vorbereitet sein. Wenn Christus das aber vor 2000 Jahren schon gesagt haben, und wenn schon der Johannesprolog begonnen hat, dass das Licht in die Welt kam und die Finsternis wollte es nicht begreifen und nicht annehmen, dass der, der doch die ganze Erde erschaffen hat, in das Seine kam, in Johannes 1, Vers 10 und 11, und die Seinen haben ihn nicht aufgenommen. Wenn Jesus sagt, ich lasse euch in der Welt, ihr seid noch nicht aus der Welt, ich gehe jetzt zum Vater, und dieses Erlöse uns von dem Bösen, Johannes 17, hat Jesus nicht ausgelegt als hole sie aus der Welt, sondern sie haben noch ihre Aufgabe in der Welt, aber bewahre sie in der Welt des Bösen. Dann frage ich mich, warum immer wieder wir als Christen so erschreckt tun. Es gibt ja Zeitgenossen unter uns, die jeden Tag neu über die Schlechtigkeit der Welt klagen und man hat den Eindruck, sie sind jeden Morgen neu überrascht. Wenn wir nicht die Zeitung lesen, sondern die Bibel, können wir eigentlich nicht überrascht sein. Denn nichts anderes wurde uns vorhergesagt. Es ist toll, wenn wir, ich selber gehöre zu denen, die in Westdeutschland groß geworden sind, über Jahrzehnte in einer Gesellschaft lebten, in der der christliche Glaube toleriert wurde. Es ist ein Vorrecht, aber das ist uns gar nicht versprochen worden. Ein Vorrecht, in einer Kultur zu leben, die sich noch als das christliche Abendland verstand in der Vergangenheit. Das nimmt ja ab und ist immer weniger bestimmend. Das ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht, wenn wir auch noch gefördert wurden und die bürgerliche Gesellschaft und die Politik dankbar war, dass wir als Gemeinden und Kirchen Aufgaben in der Gesellschaft übernahmen und haben uns sogar noch unterstützt. Das alles sind Vorrechte. Ich sage nicht, dass wir die abschlagen sollten. Wir sollen Gott dankbar sein, dass wir hier bewahrt sind vor Versuchung, dass wir bewahrt sind vor Verfolgung und bewahrt sind vor dem Bösen, dass wir toleriert werden in unserer Gesellschaft. Und dies muss man ja auch heute noch sagen, wenn wir immer wieder klagen. Aber Jesus hat uns das gar nicht verheißen. Er hat uns darauf eingestellt, seid nicht überrascht, wenn ihr mehrheitlich abgelehnt werdet. Und insofern macht es wenig Sinn, wenn wir jeden Morgen neu das Leid der Welt beklagen und feststellen, dass die Politik immer schlimmer wird. Unter Nero war sie auch nicht ideal. Und wenn wir feststellen, dass die Parteien auch nicht mehr so integer sind, guckt euch die alten Römer an, das waren auch nicht nur Charakterköpfe. Nicht? Das heißt, die frühe Christenheit hatte auch eine schlimme Welt. Der Widerstand ist uns angesagt. Aber es gibt Menschen, die haben das irgendwie so in sich, dass die sich nur richtig wohlfühlen, wenn sie sich unwohl fühlen. Die müssen sich über was ärgern können, über was aufregen können. Und ich kenne manche Menschen, Da schaffe ich es nicht, in einem Telefongespräch oder in einem Gespräch mal eine Viertelstunde lang beim Evangelium zu bleiben und mich einfach nur am Evangelium zu freuen, sondern die schaffen es immer, irgendwas schlimm zu finden. Es ist ganz schlimm, ist der dritte Satz. Es ist furchtbar. Und dann springe ich schnell von der einen Partei zur anderen. Ja, da ist es ja auch furchtbar. Und dann springe ich schnell zur EKD. Ja, da ist es ja auch furchtbar. Aber dann rette ich mich natürlich zu den Freikirchen. Ja, da ist es ja noch viel schlimmer. Nicht? Und ich erinnere mich an ein Gespräch, wo wir wirklich nach einer Viertelstunde die Schlechtigkeit der Welt so in der Nase aufgesogen hatten, dass ich nicht mehr wusste, was ich sagen wollte. Und ich habe irgendwas gesagt und dann sagt mein Gegenüber, Herr Eckstein, es ist ja noch viel schlimmer, als ich dachte. Das will bei einem erklärten Pessimisten was heißen, nicht? Was kann denn noch schlimmer sein, als er denkt? Als ihr das Thema gelesen habt und den Text gehört habt, habt ihr vielleicht gedacht, oh, das wird ein schwerer Abend. Nein, es ist ein Text des Evangeliums. Wir werden darauf eingestellt. Freut euch, wenn alle Nachbarn euch grüßen. Aber seid doch bitte nicht gleich irritiert, wenn jemand feststellt, du bist Christ und ist reserviert. Wenn das Christus schon so geht, warum soll es uns denn anders gehen? Manche meinen, es sei ihr christlicher Glaube, dass sie versuchen, mit allen im Frieden zu leben. Ja, wir sollen von uns aus dem Frieden nachjagen mit jedermann. Wir sollen es auch bei unseren Feinden versuchen, gewiss. Aber es gibt Situationen, wo wir es einem Menschen eben nicht recht machen können. Wenn der eben Christus hasst aus irgendwelchen Gründen, dann können wir nicht sein Freund sein, sondern müssen mit seinem Ressentiment, mit seinen Vorbehalten leben können. Und bei manchen Christen ist es gar nicht Charakterstärke, sondern Persönlichkeitsschwäche, dass sie sich sofort unwohl fühlen, wenn irgendjemand mit ihnen nicht einverstanden ist. Da sagen sie lieber nichts, als dass jemand anders denkt und abweicht. Es fällt uns so schwer, Nein zu sagen, ein Nein von einem anderen auszuhalten und dennoch unseren Frieden bei uns zu haben. Stellt euch darauf ein, dass ihr gehasst werdet und freut euch, wo immer ihr nicht gehasst werdet, ja vielleicht sogar, wo ihr geliebt werdet und Menschen auf dem Weg sind zu Christus hin, über Toleranz zu beeindruckt sein, zu anerkennen und dann die neugierige Frage, sag mal, was hast du eigentlich, was wir nicht haben? Du hast etwas, was mich fasziniert. Dann ist ja ein Weg gebahnt, dass ein Mensch hinkommt durch unser Zeugnis zum Glauben. Der Geist wird Zeuge sein und ihr werdet durch den Heiligen Geist Zeugen sein. Wir sind immer gleich irritiert, wenn wir eine Aufgabe übernehmen, wir sollen eine Andacht halten. Ja, und dann gelingt das nicht so, wie wir uns das denken. Dann sind nicht alle gleich begeistert. Oder wir bieten eine Gemeindeveranstaltung an und dann kommen nicht gleich 100 oder 1000 am ersten Abend, sondern es ist furchtbar mühselig. Ich bin in der Jungscharbeit groß geworden. Das war für mich das beste Hardcore-Training. Nicht? Da hast du Rabauken, da geht es ja nur darum, die 12 irgendwie ohne einen Krankenhausaufenthalt durch die Stunde zu bringen. Ich werde immer wieder gefragt, wo hast du das freie Sprechen gelernt? In der Jungschar habe ich das gelernt. Da muss man nämlich die 12 Buben immer im Blick behalten, wie ein Dompteur die Raubtiere. Nicht? Und sobald du nur einmal ins Konzept guckst, zack, hat er schon die Tatze geschlagen. Nicht? Es ist eine gute Schule, wenn wir nicht erfolgsverwöhnt sind. Und das ist auch so. Jungstars in der Gemeinde und der Kirche sind in der Anfechtung gefährdet. Erfolgsverwöhnte sind gefährdet. Wir sind auf Auseinandersetzung, auf Frustration, auf Rückschläge und Enttäuschung eingestellt. Ebenso wie es Jesus selber ging. Er hat sein ganzes Leben nichts getan, als Gottes Namen, Gottes Wesen und Gottes Liebe zu verkörpern, zu predigen, zu leben in Gemeinschaft und zu stiften. Und wurde es immer besser in seiner Umgebung? Es wurde immer schlimmer. Am Schluss blieben nur 12 Männer über, da fiel noch einer von ab, dann bröselte der 11. weg und am Schluss waren alle 10 weggelaufen und es blieb nur der Lieblingsjünger übrig. Auch da, die Frauen waren anders, aber bei den Männern. Rein pädagogisch gesehen, würde ich sagen, war Jesus erfolgreich, Nun, wenn ich den Gekreuzigten anschaue, muss ich sagen, das Leben war gut gemeint, aber wohl verzweifelt, ergebnislos. Ja, von wegen. Gottes Wege sind anders und sein Wirken und sein Segen ist ein ganz anderer. Ihr sollt meine Zeugen sein. Und wir haben es in Johannes 17 schon im Gebet. So wie du mich, Vater, gesandt hast, sende ich sie. Und so wird es der Auferstandene zu den Jüngern sagen. Ich sende euch so, wie der Vater mich gesandt hat. Nichts seid ihr von euch aus. Nichts könnt ihr von euch aus bewirken. Ihr könnt nur treu mein Wort bewahren und es weitergeben. Meine Liebe empfangen und sie in die Welt reflektieren. Aber bitte schaut nicht auf den Erfolg, sondern schaut immer auf mich. Das, was ihr zuerst seht, ist die Ablehnung. Und wir sind ja als Menschen so seltsam, wenn einer dich kritisiert, das kannst du noch nach 3 Jahren lang wörtlich zitieren. Wenn du aber ein Kompliment kriegst, dann hast du es in 2 Tagen vergessen. Naja, der kennt mich ja nicht, der redet nur so, weil er mich nicht kennt. Nicht? Komplimente werden immer relativiert und Kritik nehmen wir uns immer zugleich zu Herzen. Wir schauen auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, den guten Hirten, der für uns eintritt. Und wir sagen, wenn du als Meister schon gesät hast, ohne gleich ernten zu können, wenn du geliebt hast und dafür gehasst wurdest, wenn du Licht in die Welt brachtest und sie haben versucht, dich in Finsternis zu ersticken, wie soll es uns dann anders gehen? Ja, ist dann das Leben in dieser Welt für die johannäische Gemeinde Anfechtung, Verfolgung, Misserfolg, Hasserfahrung? Das ist das absolut Faszinierende. Das ist die äußere Situation. Aber gerade da rein hinein sagt Jesus, das sage ich euch, damit eure Freude wenigstens ein ganz klein bisschen aufkeimt. Nein. Größer wird. Nein, dass sie vollkommen ist. Und in der Hirtenrede Johannes 10, Vers 10, er ist gekommen und er hat seine Schafe gerufen, um ihnen Leben zu geben. Wenigstens ein bisschen, 1 bis 2 Promille. Nein, vollkommenes Leben. Und hier ist jetzt die Faszination. Würde Christus sagen, glaub an mich, dann gewinnst du im Lotto, dann fällt dir alles zu, dann brauchst du nicht mehr zu arbeiten, dann lebst du im Schlaraffenland, dann fliegen dir die gegrillten Tauben ins Maul. Dann würden alle sagen, na, das ist doch eine tolle Sache. So war es schon bei der Speise in der 5000. Nicht? Alle Hausfrauen waren begeistert und haben gesagt, an den Jesus halten wir uns, dann müssen wir schon nicht mehr kochen. Nicht? Das ist praktisch, da haben wir einen Vorteil davon. Nein, das ist es nicht. Die äußeren Bedingungen sind gar nicht vollkommen. Die ersten Christen wurden verfolgt. Und dennoch haben sie in ihrer Christusgemeinschaft und in dem Einssein miteinander so viel Leben, Geborgenheit und Freude erfahren, dass sie sagen konnte, in Christus habe ich eine vollkommene Freude. Das erinnert mich an die Höhepunkte der alttestamentlichen Psalmen, wo Psalmisten klagen über die Zustände der Welt. Und sie sagen, es stimmt ja gar nicht, dass der Fromme es besser hat. Es stimmt gar nicht, dass der Gerechte am Schluss als Sieger im Schicksal hervorgeht. Sondern die Frechen setzen sich durch, die Ungerechten werden immer reicher. Und die, die mit Ellbogen sich durchsetzen, die sitzen am Schluss auf dem Thron. Sie verzweifeln an Gott und an dieser Welt. Und Psalm 63 in der Sehnsucht nach Gott, Psalm 73 im Hadern mit Gott, kommen sie zu dem gleichen Ergebnis. Sie dringen durch zu dem Geheimnis des Glaubens. Glaubenden geht es nicht besser, sondern Glaubende haben einen guten Gott. Und das ist besser als es geht mir besser. Psalm 63, Vers 4 formuliert einen Satz, den man gar nicht übertreffen kann. Deine Güte, deine Gewährung, Gott von Gemeinschaft, ist mir besser, wertvoller und beglückender als mein eigenes Leben. Als mein eigenes Leben. Ich habe mich, als ich die ersten Vorlesungen zu Johannes gehalten habe, Und bei Vorlesungen kann man sich ja nicht drücken oder nur Erbauliches nehmen, da muss man das Ganze ja plausibel machen. Da habe ich mich gefragt, wenn die Gemeinde jetzt so verzweifelt ist, was hat sie denn dann aus Sicht des Evangelisten, dass diese Frustrierte und diese Gemeinde in Unzufriedenheit nun eine Antwort findet? Was soll denn das Glück sein? Es waren nicht die äußeren Umstände. Es war ganz allein Christus bei ihnen. Ich in euch und ihr in mir. Und jede und jeder von uns, der im Glauben schon zu diesem Geheimnis durchgedrungen ist, hat die Erfahrung gemacht, Christus kann mir mehr sein als alles. Und das ist nicht eine Aussage des Verzichtes, sondern der Überbietung. Ich habe in der Beziehung zu Christus eine Mitte, eine Grundlage, einen Fels und einen Anker, mit dem ich sogar noch die Ablehnung der Mehrheit um mich herum ertragen kann. In der Welt habt ihr Angst. So fasst es Jesus in Johannes 16, 32, 33 zusammen. Und dieser Begriff, der im Griechischen steht, Thlipsis, umfasst das Ganze. Ihr habt Bedrängnis, äußere Enge. Ihr habt innere Enge und das Gefühl der Angst. Es ist nicht ungerecht und nicht unfromm, Angst zu haben. Denn Angst kommt von Enge. Und das, was Angst überwinden kann, ist die Weite des Vertrauens. Fürchtet euch nicht, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Diese Welt ist also keine heile Welt. Nun ist uns das aus der Geschichte ja vertraut, unserer Frömmigkeit, dass der Begriff der Welt eher negativ konnotiert ist. Die Welt, das ist das, was draußen ist, was wir fernhalten sollen. Das ist in vielen Frömmigkeitsprägungen ja durchaus vertraut. Freilich ist der Begriff der Welt im Johannesevangelium zu differenzieren. Was ist die Welt? Nun, die vorfindliche Welt, der Kosmos, ist die gottfeindliche, die gottablehnende Welt. Aber ist sie damit einfach aufzugeben? Nein. Denn diese Welt, die Menschen in dieser Welt, sind zugleich von Gott geliebt. Jeder von uns kennt Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott den Kosmos geliebt, die feindliche Welt. Das heißt, jeder Mensch, der dir begegnet in der gottlosen Welt, ist eine widersprüchliche Gestalt. Er ist nämlich ein Mensch, den Gott geschaffen hat. Er gehört insofern zu den Seinen, als er den Menschen geschaffen hat. Um dessen Leben und Heilwillen ist Christus gekommen. Jeder Mensch, der uns in dieser Welt begegnet, auch dein äußerster Feind, ist übrigens ein kleiner Tipp zum Umgang mit Feinden und unerträglichen Menschen. Es gibt ja mehr, als man denkt. Nicht schon beim Rasieren fängt es an, wenn man in den Spiegel schaut. Also nicht ein guter Tipp für jeden unerträglichen Menschen. Schau ihn an und mache dir bewusst, es ist ein Mensch, der von Gott geschaffen ist und ein Mensch, den Gott liebt, den er vollkommen liebt. Freilich ein Mensch, wenn er denn nicht glaubt und nicht glauben will, der den Gott, der ihn geschaffen hat, nicht kennen will, der ihn nicht aufnehmen will. Es wird gerne dahingesagt, alle Menschen sind ja Gottes Kinder. Ich weiß, was man damit sagen will, die Formulierung ist aber biblisch nicht ganz korrekt. Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe, das ist wahr. Alle Menschen gehören in Wahrheit Christus. Sie wissen es oder wissen es nicht, denn durch ihn sind sie erschaffen. Christus ist der Kyrios, der Herr der ganzen Welt und aller Menschen. Und in Kreuz und Auferstehung hat er seine Herrschaft fundamentiert und hat sie festgemacht. Also alle Menschen gehören Christus. Aber die Mehrheit der Menschen weiß es nicht und will es nicht wissen. Aber Christus kam für die Menschen dieser Welt, zu denen wir ja auch gehörten, bevor wir glaubten, die ablehnend sind. Und so können wir sagen, alle Menschen sind geschaffen von Gott, alle Menschen gehören Gott. Christus ist für alle gestorben und alle Menschen sind von Gott geliebt. Jetzt sind wir hier auf der Langensteinbacher Höhe und keiner würgt mich bei dieser Aussage. In anderen Situationen habe ich schon um mein Leben gefürchtet, als ich sagte, alle Menschen sind von Gott geliebt. Halt, das stimmt ja nun gar nicht. Das gilt doch nur für die Gläubigen. Und habe gesagt, nein, als Gläubige sind wir auch geliebt. Aber natürlich sind auch die Ungläubigen von Gott geliebt und Christus ist für alle gestorben. Ja, aber doch nur für die Erwählten. Nein, gestorben ist er für alle, geliebt sind alle und nicht nur die als erwählt erwiesen sind. Ja, aber doch nur, wenn sie dann wenigstens anschließend Ja sagen. Also Gott weiß ja vorher schon, wer sagt Ja und wer nicht. Und wenn einer erst Nein sagt und Gott weiß, dass er dann Ja sagt, dann sagt er, okay, dann liebe ich dich auch ein bisschen. Und ich habe gesagt, nee. Und der andere hat gesagt, ich bin aber Fundamentalist, ich nehme die Bibel wörtlich. Da habe ich gesagt, das ist fantastisch, dann können wir ja mit der Bibel arbeiten. Und dann habe ich Johannes 3, Vers 16 genommen und Römer 5, Vers 8 und habe gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er, Folge, Finalität, konsekutiv, dass er Christus gesandt hat, Christus gestorben ist. Was war zuerst? Zuerst war die Liebe, dann die Sendung und dann kam die Erlösung. Und Paulus in Römer 5, Vers 8, er überbietet sich geradezu in dem ganzen Zusammenhang, indem er sagt, darin erweist sich ja gerade Gottes Liebe, dass Christus für uns gestorben ist, als wir was waren? Fromm, betend, heilig, unübertroffen? Nein, als wir Gottlose waren, als wir Sünder waren, als wir Unvermögende waren, als wir Gottes Feinde waren. Gott liebt diese Welt. Und wie oft hat mir das schon geholfen? Ich schaute einen Menschen an, der sich ganz daneben benahm und ich musste um Fassung kämpfen und dann dachte ich, für den ist Christus gestorben. Ja, wie will ich meinem Herrn widersprechen? Dann muss ich ihn doch wenigstens tolerieren, nicht, wenn ich ihn schon nicht akzeptieren kann. Das kommt dann erst später. Sind alle Menschen damit Gottes Kinder? Nein, der Begriff der Gotteskindschaft ist für die Glaubenden gewonnen und benutzt, nämlich die Antworten, weil Vater-Sohn-Vater-Tochter-Beziehung auf Gegenseitigkeit beruht. Das heißt also, das sind die, die Ja gesagt haben, die aus Gott geboren sind. Und die werden als Töchter und Söhne in ihrer Wechselseitigkeit hier beschrieben. Also, nein, es stimmt, Gottes Kinder in diesem spezifischen Sinne biblisch werden wir im Glauben. Aber Geliebte waren wir schon vorher. Und so leben wir nun als Christen zwischen diesen Polen, einerseits dem Himmel und Gott und seiner Liebe und andererseits der Welt, die von diesem Gott nichts wissen will. Wir wissen um Gottes Realität, dass er existiert, dass er liebt und unser Herz ist am Himmel orientiert. Ja, es heißt so schön, unser Bürgerrecht, unsere Heimat ist im Himmel. Bei Paulus, Philipper 3, Vers 20, wir haben hier keine bleibende Stadt, sagt es der Hebräerbrief. Das heißt, unser Herz ist dort im Himmel. Da kennen wir uns aus nach den Verheißungen und dem Zuspruch. Aber Jesus hat ausdrücklich gesagt, Vater, das Erlöse sie von dem Bösen soll nicht bedeuten, dass du sie jetzt schon von der Welt nimmst. Wir sind also noch in diese Welt gestellt. Und habt ihr es gehört, wie Jesus differenziert? Ich habe sie aus der Welt heraus berufen, aber jetzt sind sie nicht mehr von der Welt. Das ist nicht ihre Basis, das ist nicht ihre Grundlage. Sie sind aus Gott, sie sind aus ihm gezeugt, sie leben von ihm her. Und so haben wir die Realität Gottes, die wir glauben, hoffen und lieben. Und wir haben die Wirklichkeit dieser Welt. Und das ist die Kunst, dass wir niemals uns an die Wirklichkeit dieser Welt verlieren, sondern ganz und gar unsere Quelle bei Gott haben und seiner Liebe. Da richtet sich unsere Hoffnung aus, da beziehen wir unsere Kraft her. Aber wer mit seinem Herzen ganz im Himmel ist, der kann mit beiden Füßen auf der Erde stehen. Das ist ja nur provisorisch, wie wir hier sind. Und wenn ihr Zeiten habt, in denen ihr etwas provisorisch hattet, nur provisorisch eine Unterkunft, bis das neue Haus, die neue Wohnung zu beziehen ist. Dann habt ihr das kennengelernt, ans Provisorische hat man geringere Ansprüche. So erinnere ich mich dran, als ich in Erlangen meine ersten Semester hatte mit Sprachstudium. Da hatte ich ein Zimmer, das war 1,70 Meter auf 3,20 Meter sowas. Nee, ist nicht zu groß, nicht? Kann man nicht zu viel mitmachen. Und es war sehr klein und direkt neben der Chemie. Das heißt also, man wusste nie, soll ich den Geruch von innen nach außen lüften oder den Gestank von außen nach innen, nicht? Aber es war ja provisorisch. Und damit mir nicht die Decke auf den Kopf fällt, ich bin ja nur 3 Semester hier, bin ich nachts immer in die Villenviertel spazieren gegangen, habe mir die schönen Häuser angeguckt, habe an die himmlischen Wohnungen gedacht und gehofft, vielleicht lebe ich auch mal etwas komfortabler, was ich inzwischen ja darf. Ich lebe nicht mehr in dem gleichen Kämmerlein, nicht? Und habe die Semester gut rumgebracht. Warum? Es war ja nur für kurz. Christen leben mit ihrem Herzen ganz am Himmel orientiert. In dieser Welt ist nicht alles gut. Wir haben Probleme, wir haben Schwierigkeiten. Ja, darauf hat uns Christus doch vorbereitet. Wir werden auch als Christen noch krank und wir werden älter. Ja, etwas anderes ist uns doch gar nicht versprochen. Wir haben das ewige Leben, nicht die Unsterblichkeit, verheißen. Und wer frei ist, sich die ganze Zeit aufzuregen, wie schlecht die Welt ist, und wer frei ist, darüber nachzudenken, wie gut unser Gott ist, der hat so viel Kraft gewonnen, und er wird so viel Lasten in seinem Leben los. Der Geist Gottes ist uns gegeben, damit wir Zeuge sind von dem Licht und von der Liebe. Wie können wir das? Nicht von uns aus. Wir können Liebe nicht produzieren. Wir brauchen sie nur zu reflektieren. Darin sind wir Zeuge. Wir müssen kein großes Licht sein, um als Christ Frucht zu bringen. Es genügt völlig, dass er unser Licht ist und wir uns von ihm bescheinen lassen. Und dann können andere uns anschauen, dann können sie in unsere Gemeinschaft kommen und sagen, wie könnt ihr unter den Bedingungen, unter denen ihr lebt, so versöhnt, so getrost und so zuversichtlich sein? So ging es mir persönlich als junger Christ. Ich habe fantastische Predigten gehört. Aber was mich mindestens genauso überwältigt hat und fasziniert, das war die Wertschätzung der Christen, denen ich begegnete. Das war die Tatsache, dass sie in nicht reichen Verhältnissen lebten, dass sie angefeindet wurden, aber dennoch immer diese Hoffnung hatten, diese Zuversicht hatten. Nicht aus der Welt, sondern aus Gott. Und die gleichzeitig so bodenständig waren, und mit beiden Füßen auf der Erde standen. Ist es nicht faszinierend, einen solchen Gott zu haben, der jetzt schon als der Auferstandene lebt, aber nicht nur im Himmel ist, sondern mitten unter uns ist? Ihr sollt mich sehen. Eure Freude soll vollkommen sein, mitten in der Traurigkeit dieser Welt. Euer Leben soll ein Leben im Überfluss sein, selbst in Armut und Schwierigkeiten, in denen ihr steht. Christus selbst hatte seinen himmlischen Vater. Das war alles, woran er sich orientierte. Und so haben wir unseren himmlischen Vater und Jesus Christus, die in uns Wohnung genommen haben, sodass wir schon jetzt die endzeitliche Freude haben dürfen. Gott wohnt bei uns. Das macht uns stark, in dieser Welt zu leben. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir kommen aus der Welt, aber Gott hat uns eine neue Zukunft gegeben. Er ist unsere neue Gegenwart und er hat uns sogar eine neue Herkunft gegeben. Denn jetzt sind wir nicht mehr aus der Welt, sondern aus Gott geboren. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, zuversichtlich, unerschrocken. Ich, Christus, habe die Welt überwunden.
die Abschiedsreden von Jesus. Sie hörten die vorletzte von insgesamt 7 Bibelarbeiten von Professor Hans-Joachim Eckstein über diese Abschiedsreden, die im Johannesevangelium ab Kapitel 13 zu finden sind. Die Bibelarbeit wurde im Herbst 2021 auf der Langensteinbacher Höhe aufgezeichnet, einem christlichen Konferenzzentrum in der Nähe von Karlsruhe. Heute in genau einer Woche folgt auf ERF Plus die letzte Bibelarbeit von Professor Eckstein aus dieser Reihe. Dann geht es um eine Ankündigung Jesu, die von seinen Jüngern nicht auf Anhieb verstanden wird. Er sagt zu ihnen: Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Deutet Jesus damit an, dass er sterben und dann auferstehen wird? Oder reicht diese Ankündigung noch weiter in die Zukunft? Nun, wir laden Sie herzlich ein, auch bei dieser letzten Folge über die Abschiedsreden Jesu dabei zu sein.
Das war ERF Plus Wortgut. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.